Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoffefunk, in der wir uns zwischen verschiedenen Themen bewegen werden. Die Frage steht im Raum, ob uns neue Unruhe im Verein bevorsteht. Dann geht es natürlich um einen insgesamt gelungenen Saisonauftakt und um ein Duell zwischen zwei wichtigen Spielern, das, würde ich sagen, weiterhin völlig unentschieden ist. Und ansonsten natürlich auch das, Jonas, was du vielleicht noch auf dem Zettel hast. Erstmal hallo an dich.
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Schön, dass wir uns wieder einfinden, um ein bisschen über unsere TSG zu sprechen. Für die, die sich vielleicht gefragt haben, warum jetzt, glaube ich, ein, zwei Wochen keine Folge kam. Wir waren auch mal im Urlaub, aber jetzt sind wir vollgestärkt wieder zurück, um über unsere TSG zu sprechen.
Ganz genau. Und vielleicht mal die erste Frage bezogen auf die rein sportliche Situation. Wir haben ja mehrmals gesagt, das Auftaktprogramm ist wirklich schwierig. Ne? Es hätte durchaus leichtere Lose geben können als Rostock und auch ein sehr viel einfacheres Programm als Leverkusen und Frankfurt zum Beginn. Wie würdest du insgesamt den Saisonstart jetzt nach drei Pflichtspielen bewerten?
Sehr positiv. Also geht gar nicht anders, weil im DFB-Pokal Pflicht erfüllt, ne? Da ist es manchmal einfach eklig, da geht es am Ende einfach darum, eine Runde weiterzukommen. Und dann gegen solche zwei Gegner, die beide, würde ich mal sagen, Ambitionen haben, in die Champions League zu kommen oder zumindest die Pflicht haben, zumindest europäisch zu spielen, das würde ich bei beiden unterschreiben, dass das Saisonziel auf jeden Fall Europa League ist. Dass man damit drei Punkten rausgeht, ist grundsolide. Und deswegen müssen wir einfach sagen, dass es positiv ist.
Ja, würde ich auch sagen. Also wir sind da sicherlich weit, weit oben. Ich hätte auch gesagt, dass ein Punkt nach diesen zwei Spielen möglich ist und dass wir gegen Rostock natürlich auch am Anfang uns ein bisschen schwer getan haben, aber insgesamt es sehr, sehr souverän machen, spricht auch Bände. Was ich insgesamt auf jeden Fall positiv hervorheben will, wenn ich es jetzt so über die drei Spiele strecken will, ist, dass wir doch dafür, dass wir jetzt eine sehr junge Mannschaft haben, insgesamt ziemlich erwachsen aufgetreten sind und gerade auch, was die Torchancen zum Beispiel angeht, da echt einen guten Job gemacht haben. Ne, also, oder anders gesagt, sehr viel aus unseren Chancen gemacht haben. Ich habe da auch mal eine Statistik rausgesucht. Laut X-Goals kommen wir auf 1,8. Aber wir haben ja drei Treffer erzielt. Ja. Und das ist was die TSG in den letzten Jahren ja selten geschafft hat.
Gut, klar, kommt natürlich auch dadurch zustande, das Tor von Lemperle gegen Leverkusen war ein Fernschuss, das Prömel-Tor war ein Fernschuss, ne? Ja. Das Tor von Aslani war auch aus einem spitzen Winkel. Also das waren jetzt alles keine riesigen Chancen und wir haben trotzdem Tore draus gemacht. Also das ist wirklich kein schlechtes Zeichen. Und ab und zu ist es ja auch mal Zeit, ein bisschen sich selbst zu loben für das, was man hier den ganzen Tag quatscht. Gegen Leverkusen, David, ist tatsächlich genau das eingetreten, was wir im Vorhinein prognostiziert bzw. gehofft haben. Ne? Weil auf dem Papier ist ja Leverkusen vom Marktwert, von den Namen, vom Potenzial immer noch eine absolute Top-Mannschaft. Aber wir haben ja skizziert, was für Anker die verloren haben. Und dass es sehr, sehr gut sein kann, dass trotz diesen ganzen Top-Spielern, trotz diesen ganzen Marktwerten, sich diese Mannschaft absolut noch nicht eingefunden hat. Und genau das hat sich bestärkt, ne? Bestätigt. Wir haben quasi auch ein Puzzleteil dazu beigetragen, dass sie jetzt sogar Erik ten Hag nach nicht mal zwei Monaten entlassen haben. Und das ist schon in der Bundesliga-Geschichte wirklich einmalig, dass du da so schnell einen Trainer entlässt, der ja sogar einen großen Namen hat, ne? Mit Ajax Amsterdam, Manchester United, dass sie da so schnell schon am roten Knopf waren, das hat mich dann doch sehr, sehr überrascht.
Absolut, absolut. Vor allem ja auch ein wirklich gestandener Trainer jetzt mit vielen Titeln, mit viel Renommee. Aber das Statement der Leverkusen-Verantwortlichen war jetzt nicht ganz so eindeutig, aber da gab es intern sicherlich einige Probleme. Und das Hauptproblem, wenn ich das Rolfes-Statement zum Beispiel richtig verstehe, war ja offenbar, dass Ten Hag der Mannschaft nicht so hundertprozentig transparent machen konnte, was er von ihnen will. Wobei ich auch krass finde, dass sowas so stark hinterfragt wird nach so einer kurzen Zeit bei einem Trainer mit so einem großen Namen. Also ich muss insgesamt schon sagen, mal gucken, wie es jetzt unter dem neuen Trainer läuft, aber eigentlich ist es ein Riesenskandal, dass sowas passiert.
Und, ja, also ich finde, es wird Ten Hag nicht gerecht, muss ich ehrlich sagen, weil klar, bei Manchester United hat er jetzt auch nicht Bäume abgerissen, aber wir wissen, was Manchester United in den vergangenen Jahrzehnt eigentlich für Probleme hat, dass sie eigentlich nur noch einen Ruf haben, aber ansonsten nicht mehr viele Titel holen. Und ich glaube, Ten Hag hat sogar einen Pokal geholt.
Englischer Ligapokalsieger mit Man U, genau. hätte niemand erwartet.
Das musst du erstmal machen, weil Manchester United ist maximal noch eine Top-7-Mannschaft in England. Und mit Ajax Amsterdam war er ja auch ein hervorragender Trainer.
Total.
Jetzt kommt das Problem. Ich habe mich bei Leverkusen so ein bisschen eingearbeitet. Und zwar ein bisschen unfreiwillig, also weil ich quasi meine Zeit mit etwas verbringen wollte, was mit Fußball zu tun hat. Auf dem Weg in Richtung Spanien, auf dem 2,5-stündigen Flug, habe ich die Amazon Prime-Doku über Bayer Leverkusen, über die Meistersaison geguckt. Ne? Ah, sehr okay. zu empfehlen, spannend. Macht echt Spaß, sind 4 Folgen. Ne? Und da geht es so ein bisschen darum, also halt um die Meistersaison von Bayer Leverkusen. Da haben sie ja, das war mir auch nicht so richtig bewusst, Xabi Alonso damals auf Platz 17 geholt. Sie waren 17. nach 8 Spieltagen und dann hat Xabi Alonso übernommen. Alle, die ganzen Medien haben die Entscheidung von Simon Rolfes zerrissen, weil er eben noch so unerfahren war. Ne? Ich glaube, er hat ein bisschen zweite Mannschaft bei Real Madrid, ein bisschen Real Sociedad trainiert, ansonsten nichts. Und auf einmal war er quasi bei einer Champions-League-Mannschaft und dann wurde das Ganze eben so ein bisschen, natürlich auch ein bisschen aufgebauscht, ne, ist eine Doku, aber begleitet, was Xabi Alonso der Mannschaft gegeben hat. Und jetzt kommt meine Erkenntnis. Bayer Leverkusen wird in den nächsten Jahren das Problem haben, was wir mit Julian Nagelsmann hatten. Sie werden ihn so dermaßen glorifizieren, dass die nächsten 3, 4, 5 Trainer werden es unfassbar schwer haben. Weil jetzt musst du mal ehrlich sagen, Erik ten Hag, was soll er denn tun? Du verlierst in einer Saison deinen Schlüsselzehner für 150 Millionen. Ne? Florian Wirtz, den kannst du nicht ersetzen. Das ist wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein Weltspieler, wenn das nicht jetzt schon ist. Dann verlierst du dein Gehirn. Du verlierst Chaka. Ne? Jahrelanger Kapitän von Arsenal. Also, ne, was willst du denn tun? Ne? Boniface ist jetzt weg, ne, durch seine ganze Verletzungsgeplagte. Durch seine ganzen Verletzungen natürlich ein bisschen von Leverkusen auch initiiert, aber der war in der Meistersaison vor Patrick Schick. Der hat die Liga zerschossen. Also, und ich könnte jetzt genauso noch weitermachen. Ja, Jonathan Tah. Also, ich könnte ewig lang so weitermachen. Das ist eine komplett andere Mannschaft. Die wurden kaputt gekauft. Was soll Erik ten Hag denn bitte in 6 Wochen machen, dass die auf einmal Champions League Fußball spielen? Und deswegen muss ich echt sagen, klar, es kann sein, dass da irgendwie es menschlich nicht gepasst hat und dass man gesagt hat, okay, fußballerisch könnte das vielleicht noch wuppen, aber es passt menschlich nicht. Kann vielleicht sein, aber trotzdem, das ist wirklich unfair Erik ten Hag gegenüber, weil ich ihn jetzt nicht einschätze, als wäre er menschlich ein Riesenarschloch.
Ja, also ich bleibe dabei, ich finde das eine fatale Entwicklung. Und zwar auch, wenn Rolfes da irgendwas gespürt hat, dass es noch nicht so ganz klickt. Aber auch das wäre normal, weil die Mannschaft ja, wie gesagt, komplett neu ist, komplett jung ist. Und Ten Hag ist jetzt ja auch kein Trainer, der ständig gegangen ist oder gegangen wurde. Der war lang bei Manchester United. 2 Jahre, 4 Monate, das ist schon relativ lang. Der war lange bei Ajax Amsterdam, der war relativ lange bei Utrecht. Also das ist jemand, der offenbar relativ fest im Sattel sitzt, bei verschiedenen Clubs klarkam und wie gesagt zahlreiche Titel gewonnen hat. Jonas, er hat übrigens nicht nur den englischen Ligapokal gewonnen mit Man U, sondern auch noch den FA Cup.
Ja, und das ist schwierig. Der FA Cup hat viel mehr Runden als der DFB-Pokal.
Also auf jeden Fall ist es sehr, sehr kurios zu beobachten. Aber vielleicht hat das ja auch eine große Rolle gespielt, dass die Mannschaft gespürt hat, okay, es geht gerade in eine komische Richtung, die Verantwortlichen stehen auch nicht so richtig hinter Ten Hag. Und das darf man wirklich nicht vergessen, das kann noch nicht alles ineinander greifen, denn auf der anderen Seite hat Rolf es ja auch gekauft. Kwanza, Tillmann, Benzeguir, Fernandes, Bardet, alle Spieler für über 25 Millionen. Der hat ja auch Geld rausgeballert, also auch ganz viele Spiele gekauft, die direkt spielen und kommen sollen und die alle nicht besonders alt sind. Und das ist eine große, große Herausforderung. Trotzdem ist es krass, wenn ich mir die Aufstellung von Leverkusen angucke, wie das Spiel eigentlich lief. Dass Ilzer da auch und übrigens auch Schicker viel richtig gemacht hat. Ne? Wir haben ja eigentlich das Gegenteil gemacht von der letzten Saison. Wir haben sehr früh gekauft. Und so ein Abdullahu zum Beispiel hatte quasi die ganze Vorbereitung mit uns.
Ja, und das merkt man auch. Also man merkt, dass bei uns wirklich schon viel ineinander läuft. Und ich wollte jetzt hier mit meinem Leverkusen-Talk auch überhaupt nicht unseren Sieg kleinreden. Wir haben trotzdem mit Sicherheit gegen ein zukünftiges Top 5, Top 6 Team der Bundesliga gewonnen. Auswärts. Das ist top. Aber trotzdem müssen wir einordnen, es war gut, dass wir jetzt schon auf Leverkusen treffen. Es kann sein, dass wenn wir an Spieltag 10 erst auf Leverkusen getroffen wären, dann wäre das vielleicht eine ganz andere Nummer gewesen. Aber dennoch, Leverkusen zu schlagen, ist mit Sicherheit nie einfach und deswegen war das eine Top-Leistung.
Ja, absolut. Und ich kann eigentlich auch viel Positives aus dem Frankfurt-Spiel ziehen, muss ich dir ganz ehrlich und offen sagen. Ne? Wenn wir mal so ein bisschen größere Sprünge heute machen wollen. Wir hatten da das Problem, dass einige Spieler auch nicht zur Verfügung standen, die eingeplant gewesen wären. Burcher zum Beispiel oder natürlich in der Abwehr Machida nicht und der neue Haidari war auch noch nicht lang genug da, sodass Ranac und Chaves verteidigen mussten. Da hätte man letztes Jahr noch gesagt, das ist ja Katastrophe hoch 10. Das war in Ordnung. Und Ranac übrigens mit einer Weltklasse-Rettungsaktion auf der Linie. Und wir hatten auch Torchancen, ich habe es mir nochmal angeguckt, 1,4 zu 1,6 X-Goals. Also es ist nicht so, dass wir nicht Torchancen gehabt hätten für ein zweites Tor. Prömel köpft ja in der 93. Minute die 100%ige nochmal daneben. Ich habe halt einfach so ein bisschen das Problem gesehen, Eintracht Frankfurt hat schon krasse individuelle Klasse, die ja nicht auf, also alleine Doan, Usun, das ist schon krass, das kann man leider nicht wegdiskutieren und auch krasses Tempo. Und da sah dann zum Beispiel so ein Chaves manchmal nicht so glücklich aus.
Ja, Chaves hat wirklich kein gutes Spiel gemacht. Aber du hast recht. Ich muss wirklich sagen, bis zur 17. Minute, als Doan eben diesen sehr, sehr schönen Schuss gemacht hat, wo Olli Baumann tatsächlich absolut gar nichts tun kann. Aber das hat so ein bisschen, ja, unser Spiel gebremst. Bis dahin fand ich uns dominant ja. Und ja. Wir waren die bessere Mannschaft. Und dann kommt eben, und das ist halt auch die Qualität, wir schießen kein Tor in dieser ersten Viertelstunde, dann ist halt individuelle Klasse von Doan und dann kippt das Spiel. Ne, dann rennen wir quasi dem 0-1 hinterher und dann kommt Frankfurt halt und spielt sich so ein bisschen in den Rausch und dann sehen wir schon auch ein paar Mal wirklich nicht so gut aus. Also auch beim 0-2 muss ich sagen, ich glaube, Chaves ist es, der da einmal sehr unglücklich das Abseits aufhebt, wenn er da ein, zwei Schritte weiter vorne ist und auf der Linie seiner Mitspieler ist, dann steht vorher, glaube ich, Bahoa schon im Abseits. Bahoya, glaube ich, heißt er.
Bahoya.
Und wie er dann den Pass rüberspielt auf Doan, hätte Doan das Tor nicht gemacht, wäre noch ein Frankfurter Spieler da gewesen. Und jeder Blaue hat sich da auf Bahoya konzentriert. Da hat die Abstimmung nicht so gepasst. Und auch genauso beim dritten Tor dann. Da hat man dann schon gemerkt, okay, Frankfurt ist dann wahrscheinlich, was die Länge des Spiels angeht, einfach schon dieses Jahr eine andere Qualität. Also es gibt schon einen Grund dafür, dass dieses Jahr ganz, ganz viele Leute sagen, dass Frankfurt eine Top-3-Mannschaft ist. Ob ich das jetzt schon unterschreiben würde, weiß ich nicht, ne, weil da sind auch sehr, sehr viele junge Spieler dabei. Die müssen erstmal über 34 Spiele das abliefern, ohne einzubrechen. Aber trotzdem, das ist wirklich wahnsinnig gut. Und ich muss wirklich meinen Hut ziehen, auch wenn ich Frankfurt einfach persönlich nicht mag und denen auch nie die Daumen drücke. Aber was da wirklich in den letzten 10 Jahren passiert, die produzieren eine krasse Offensive, werden kaputt gekauft. die produzieren eine krasse Offensive, werden kaputt gekauft. Und das ist jetzt in den letzten 10 Jahren 3-4 Mal passiert und sie hören einfach nicht auf, gute Leute weiterhin zu scouten. Das hat ja angefangen mit Rebic, mit noch der Zeit von Rebic und so weiter. Ne? Und bis hin jetzt zu Kolo Muani und jetzt, also es ist wirklich schon krass, dass Frankfurt immer einen Ersatz findet für diese Top-Spieler und deswegen muss man da auch einfach den Hut ziehen.
Ja, wenn man jetzt so ein bisschen, ne, wir sind jetzt auch erst beide um die 30 grob und in meinem Kopf ist Frankfurt auch noch so ein bisschen diese Fahrstuhlmannschaft, die auch teilweise zweite Bundesliga gespielt hat.
Ja.
So lang ist das nicht her und jetzt sind sie auf diesem Niveau, dass ich sagen würde, die werden Vierter, Fünfter.
Ja, natürlich. Also ich kenne Frankfurt noch so, die waren ganz gut, ne? Ab und zu runter, ab und zu hoch. Der Schlüsselspieler war jahrelang Alex Meyer, ne? Der jetzt auch mit Sicherheit kein Weltstürmer ist, aber der hat halt die Tore gemacht, weil war ja auch, glaube ich, mal Torschützenkönig in irgendeinem Jahr.
Ja.
Aber ne, damit gewinnst du keine Titel mit so einem Alex Meyer und damit kommst du auch nicht in die Champions League.
Erst ein Boxchampion, dann ein Mörder, zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Damit gewinnst du keine Titel mit so einem Alex Meyer und damit kommst du auch nicht in die Champions League. Und auf einmal, als Alex Meyer dann so ein bisschen, als diese Ära vorbeigegangen ist, hat Frankfurt auf einmal angefangen, halt mit dieser Mannschaft, auch mit Kevin Prinz, Boateng und so weiter, auf einmal richtig angefangen, guten Fußball. Das war ja, glaube ich, man hat es ja die Büffelherde genannt, ne? Ich glaube, Haller war da noch dabei, Rebic und Kostic, nee, ich glaube, Kostic war es eine Zeit lang. Mhm. Und wie hieß dieser dritte Spieler, der dann zu Real Madrid gewechselt ist? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich komme noch drauf, egal.
Nicht so wichtig. Aber ja, die Entwicklung von Frankfurt ist auf jeden Fall krass. Und ja, also ich finde, wir müssen uns da überhaupt nicht schämen. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass unsere Mannschaft, jetzt stellen wir uns nochmal vor, mit einem fitten Buche, mit einem fitten Kabak, mit einem fitten Haidari, mit einem fitten Machida. Das macht schon nochmal einen Unterschied. Weil dass diese Abwehr zum Beispiel so zusammenspielt, wie sie zusammengespielt hat, war ja überhaupt nicht so geplant. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was unser Coach gegen Union Berlin macht. Da hat er dann nämlich wieder so die ein oder andere Option zur Verfügung.
Mhm. Luka Jovic, jetzt habe ich ihn.
Ah, okay. Spielt er überhaupt noch Fußball?
Genau. Rebic, Jovic, Haller. Das ist nur zur Vollständigkeit.
Ja, ja, ja. Aber auch für unsere jüngeren Hörer schon wieder weit weg. Ne? Und Luka Jovic spielt jetzt, ist erst 27 Jahre alt, eigentlich bestes Fußballeralter bei AEK Athen. Und sein Marktwert ist auf 4 Millionen runter. Na gut.
Tja, ja. Manchmal ist der Wechsel zu Real Madrid wohl doch ein bisschen zu früh.
Absolut. So. Was man jetzt vielleicht nochmal ansprechen muss, irgendwie glaube ich, dass wir dieses Thema noch häufiger thematisieren werden. Wir wurden ja auch bei unserem Q&A, das ich auf meinem Rückflug gemacht habe, oder davor, danach besser gesagt, so ein bisschen drauf angesprochen, dieser Zweikampf zwischen Kramaric und Dammer. Vorerst hat Kramaric ganz klar gewonnen, 3-mal Startelf in Folge. Du hast dich auch so tendenziell darauf festgelegt, dass Kramaric eher den Startplatz behalten will. Jetzt könnte man ja aber sagen, okay, gegen Frankfurt war das jetzt nicht so der Hit.
Ja.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich würde sagen, Damar war etwas besser als Kramaric, aber es war keine gute Leistung. Es war eine leichte Verbesserung gegenüber Kramaric. Jetzt habe ich gedacht, Jonas, Damar startet jetzt gegen Union Berlin. Weißt du, was mich zum Umdenken bewegt hat? Kramaric ist der beste Torschütze in der Nationalmannschaft der ganzen WM-Qualifikation. Der hat in 4 Spielen WM-Quali zwischen Juni und vorgestern 6 Tore geschossen.
Aber wo spielt er bei Kroatien? Ganz vorne?
Ich glaube Zehner.
Mhm.
Aber das macht ja die Leistung eigentlich sogar nochmal besser. Weil der wird sicherlich ja auch gute entscheidende. Ja, er spielt hinter dem Stürmer, zumindest laut Kicker-Formation. Hinter Budimir. Budimir ist der Stürmer und hinter ihm ist immer Kramaric. Und nur, dass halt Kramaric deutlich öfter trifft als Ante Budimir. Und deswegen würde ich sagen, so kannst du den Kramaric fast nicht auf die Bank setzen. Weil ansonsten hättest du jetzt einen Punkt gehabt, an dem Ilzer sagen kann, jetzt teste ich mal den Jungwild. Das war, Kramaric muss selber einsehen, dass es gegen Frankfurt nicht so der Hit war. Aber jetzt kommt er aus der Nationalmannschaft mit 2 Toren zurück. Und du hast dich ja ohnehin darauf festgelegt, dass eher Kramaric diese Saison noch den Vorzug erhalten wird. Wie ist genau, denn da also seine aktuelle Haltung?
Genau, für die, die es nicht gelesen haben auf Instagram, in unserer Story, ich habe schon gesagt, Kramaric wird dieses Jahr noch Stammspieler. Dennoch schließe ich nicht aus, Kramarics Vertrag endet dieser Saison. Ich schließe nicht aus, dass man in dieser sehr harten Führungsetage, die wir mittlerweile haben, ne, wir denken nochmal an Pavel, dass nach diesem Jahr taktisch gesagt wird, okay, das war's. Und dass man dann sozusagen den Umbruch auch auf dieser Position herbeiführen möchte, dass man quasi noch ein Jahr Damar im Training lernen lässt vom Großmeister und dass man dann sagt, okay, wenn jetzt aber ein Damar wirklich spielen soll, dann ist kein Platz mehr für einen Kramaric. Das Szenario schließe ich tatsächlich nicht aus. Aber David, ich habe ja nur gesagt, Kramaric bleibt Stammspieler. Die Überraschung für mich ist nicht, dass Kramaric spielt. Die Überraschung für mich ist, dass Lemperle spielt. Das ist für mich die Überraschung.
Wir hatten ja
ich hätte eigentlich eher vermutet, Achtung, haben wir auch schon mal gesagt, also wir spielen ja eigentlich gerade ein 4-2-2-2, ne? Mit 2 Sechsern, dann Kramaric und Touré, so ein bisschen dahinter, bisschen davor, also hinter den Stürmern. Auch sehr flexibel, Touré natürlich eher ein bisschen auf dem Flügel, Kramaric auch manchmal auf dem Flügel, aber auch sehr viel auf der 10 und vorne dann eigentlich mit 2 relativ klaren Stürmern, die natürlich auch sehr viel mit nach hinten arbeiten, aber dennoch. Ich habe eigentlich eher vermutet, dass Kramaric auf der 10 spielt, Damar eher auf rechts und dass wir nur einen klaren Stürmer haben. Oder dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, du stellst neben Aslani einfach Kramaric hin, was er natürlich auch kann, ist ja auch torgefährlich. Und dann hast du Damar auf der Position, die Kramaric jetzt gerade begleitet. Das heißt, eigentlich ist es für mich kein Zweikampf zwischen Kramaric und Damar, auch wenn es natürlich viele so aufbauschen, sondern eigentlich hat gerade Lemperle taktisch die Nase vorne, vor Damar. Und das, da geht es nicht nur darum, wer hat eine bessere Qualität, Lemperle oder Damar. Da geht es darum, welche Taktik möchte Ilzer wählen. Passt da ein Lemperle besser oder passt da eben ein Modamar besser? Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen dieser Zweikampf. Dass Kramaric dieses Jahr auf der Bank sitzt regelmäßig, sehe ich nicht.
Ja, aber ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Wir hatten das vor 2 Folgen ja nie anders vermutet. Ilzer hat, ne, ich muss es nochmal sagen, man kriegt ja Ilzer kaum zu einer klaren Aussage gebracht bei der PK manchmal. Aber trotzdem hat er klar angedeutet, dass er Kramaric oder Damar in der Startelf sieht und nicht beide. Ohne es ausführlich begründet zu haben und hat auch immer wieder klar gemacht, dass es da regelmäßige Wechsel bla 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 geben kann. Das ist sicherlich auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ja so ein Mörstedt, würde ich sagen, ganz klar eingeplant ist, regelmäßig Spielzeit zu bekommen und ja auch ein Loschek wiederkommt. Aber ja, wie gesagt, wir haben das ja vor 2 Folgen anders vermutet. Aber was, wie gesagt, unser Chefcoach gesagt hat, spricht gegen unsere Vermutung. Ich würde sagen, wenn ein Spiel mal schlecht läuft, könnte ich mir schon vorstellen, dass beide gleichzeitig auf dem Feld stehen. Ich kann mir aktuell überhaupt nicht vorstellen, dass beide gleichzeitig starten, auch wenn ich es für einen, Klammer auf kleinen, Klammer zu, Fehler halte.
Das heißt ja aber eigentlich, lass Damar mal seine Chance nutzen und dieses Jahr schon halbwegs durchstarten. So ein bisschen Bischof-Dinge machen. Ne? Lass den mal 2, 3 Tore schießen in den nächsten Spielen, geile Standards schießen und dann, wenn er Damar in der Startelf haben will, haben wir einen gebenchten André Kramaric.
Der so wahrscheinlich, final würde ich... Der aber wahrscheinlich in der 60. Minute kommt.
Genau, aber puh, ich weiß nicht, ob du dir damit Freunde machst.
Ja, bin ich 100%ig deiner Meinung und ich habe auch eine klare Vermutung. Ihr könnt uns ja gerne schreiben, wenn ihr das anders seht. Wir sind ja keine Leute, die uns das Training oder so angucken, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ein André Kramaric im Training, so was die, Technik und so weiter angeht, ganz weit vorne ist. Dass jeder TSG-Spieler sieht, okay, krass, das ist hier der Einzige, der, wie soll ich sagen, so rein, und ich beziehe es wirklich nur darauf, so rein technisch im Weltklassebereich ist. Kramaric hat andere Schwächen, ne? Er ist nicht groß, er hätte öfter im Fitnessstudio sein können und so weiter. Er könnte noch ein bisschen besser anlaufen vielleicht, also wenn man jetzt denkt, warum ist er keine Weltklasse? Aber ich würde sagen, technisch geht das kaum besser. Und ich glaube, dass das sieht jeder Spieler im Training jeden Tag. Und deswegen glaube ich auch, dass es ganz schwierig wird für Ilzer zu rechtfertigen, wenn Kramaric 3-4 Mal in Folge auf der Bank sitzen sollte.
Genau. Aber würdest du dann meine Aussage unterschreiben, dass, wenn man nächste Saison diesen Wechsel mit Damar vollziehen will, was ja oft, da deuten viele Dinge darauf hin, wir haben ihn mit einem Vertrag ausgestattet, wir haben ihm die Nummer 10 gegeben,
Kramaric ist teuer.
Auch wechseln können. Er hätte auch wechseln können nach dem Jahr in Elversberg, da gäbe es viele Interessenten, dass man dann höchstwahrscheinlich taktisch entscheiden wird, du kriegst für Kramaric eh kein Geld mehr, ihn ziehen zu lassen.
Kann ich mir schon auch vorstellen, bis zu einem gewissen Grad.
Weil, was ich mir, David, wenn ich noch kurz reingrätschen darf, kann mir ehrlich gesagt bei Kramaric den Weg, den auch viele gewählt haben, nicht vorstellen, dass er sagt, auf meine alten Tage bleibe ich Ergänzungsspieler in Hoffenheim. Das wird er nicht tun.
Nein, wird er nicht tun.
Er wird... Und das Selbstverständnis hat ein Kramaric. Kramaric hat sich dagegen entschieden, irgendwann in seiner jüngeren Vergangenheit bei Bayern zu spielen, bei AC Mailand zu spielen. Ne? Ich weiß nicht, ob er es mittlerweile bereut, ich hoffe es nicht, aber er hat sich dafür entschieden, der GOAT bei uns zu werden und nicht einer von vielen bei AC Mailand. Aber ein Kramaric wird, solange er Fußball spielt, immer Zentrum des Spiels sein wollen. Und wenn wir bei der TSG ihm das nicht mehr geben können, dann wird es ihn weiterziehen, keine Ahnung, vielleicht wieder in die Heimat oder zu einem bisschen schlechteren Verein, die ihn aber wieder ganz klar als Stammspieler auf der 10 einsetzen werden. Das ist Kramaric und das kann man ihm dann auch nicht böse nehmen.
Verstehe ich. Wobei ich jetzt einfach mal den Call wagen würde, dass Kramaric aus meiner Sicht locker noch 2 Jahre absolutes, überdurchschnittliches Bundesliga-Format hat, wenn du weißt, wie du ihn einplanen musst. Der ist natürlich.
Hätte das Pavel nicht auch gehabt?
Ja. Aber bei aller Sympathie brauchen wir jetzt nicht so tun, als wären die auf einem Niveau. Wir haben wir ja auch häufiger mal besprochen. Also ich glaube, gerade wenn wir nochmal über Technik reden, ist Kramaric da so weit vorne. Auch im Vergleich zu vielen, vielen Bundesligaspielern. Und Pavel hat das einfach mit viel anderem wettgemacht. Pavel ist zum Beispiel erschreckend kopfballstark gewesen oder immer noch für einen Rechtsverteidiger, der gar nicht so besonders groß ist. Sehr einsatzbereit, sehr lauffreudig, alles Sachen, die ich jetzt bei Kramaric nicht als überdurchschnittlich bewerten würde. Dafür hat er halt dieses krasse Spielverständnis, diese krassen technischen Fähigkeiten.
Und nee, was ich damit eigentlich nur andeuten wollte, ist, ich glaube nicht, dass wir jetzt in der Zeit nach Alex Rosen noch in der Führungsetage Leute zusammensitzen haben, die da sitzen und sagen, ey, Kramaric ist vielleicht nicht mehr unser bester Spieler mit Abstand, aber er ist eine TSG-Legende, wir geben ihm noch mal ein Jahr. So Leute sitzen da nicht mehr, das will ich damit sagen. Wenn die rational zum Ergebnis kommen, Modamar kann nur dann voll aufblühen, wenn Andrej Kramaric weg ist, dann werden die das knallhart durchziehen. Ohne es werten zu wollen, ne? Wir sind ja am Ende auch in einem kapitalistischen Fußballgeschäft. Ne? Ich will es jetzt nicht überdramatisch werten und will sagen, das ist herzlos oder sonst irgendwas, davon bin ich weit entfernt. Und ich will auch nicht sagen, dass es richtig wäre, weil, wie gesagt, die Trainingsebene darfst du nicht vergessen. Wie wichtig, ich glaube, wir unterschätzen auch, wenn ich mal angucke, Avdullahu 21 Jahre alt, Tuhumcu auch so alt, Touré 19 Jahre alt, Lemperle, keine Ahnung, wie alt ist der, 23, Aslani auch um die 20. Das ist unsere gesamte Offensive gewesen gegen Frankfurt. Der Einzige, der halbwegs Alter und Erfahrung reinbringt, ist Kramaric. Vielleicht unterschätzen wir auch, dass Kramaric viel mehr einbringt als nur seine Momente, die er am Ball hat. Wir sehen gar nicht, was spricht er, wie organisiert er das Spiel. Das sind alles Sachen, die sieht hoffentlich ein Christian Ilzer. Und das alles wegbrechen zu lassen, auch auf der Trainingsebene, das würde ich für einen Riesenfehler halten.
Und es gibt ja nicht nur Ilzer, es gibt ja auch Schicker und die ganzen Co-Trainer und so weiter und so fort. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Trotzdem lass uns doch mal ganz kurz diesen Vergleich machen. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen Pavel und Kramaric. Und das sage ich, obwohl ich mehr Sympathie für Pavel habe als für Andrej, grundsätzlich. Andrej Kramaric ist der Spieler der TSG. Es wird in den nächsten 10 oder 20 Jahren keinen mehr geben, der auf dem Niveau ist und trotzdem bleibt. Da bin ich mir leider, leider sicher. Das gleiche gilt übrigens auch für Baumann, aber der hat ja langfristig verlängert, deswegen ignoriere ich ihn mal kurz. Aber wir wissen alle, Kramaric hätte in einem Champions-League-Club spielen können. Kramaric hatte die Bayern-Anfragen. Kramaric hat die Liga zerbumst und ist einfach wahnsinnig konstant, ist Vize-Weltmeister als Stammspieler mit Kroatien geworden und so weiter und so fort. So, erstens mal haben wir das, dass alle wissen, okay, Kramaric war erweiterte Weltklasse. So, das gab es bei Pavel ja nie. Dann wissen wir, okay, Kramaric ist der Unterschiedsspieler bei der TSG. Das war Pavel vielleicht manchmal auch, aber es hat niemand gesehen. Das ist ja bei einem Rechtsverteidiger so. Kramaric war es definitiv, der dann immer am Saisonende aufgedreht ist, egal ob es um die Euroleague ging oder ob es um den Abstieg ging. Und Kramaric ist eben jemand, der wirklich, wirklich fehlen wird. Na, man sieht es ja auch an den Trikotverkäufen und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich zugeben, als großer Pavel-Fan, dass ich in den Spielen teilweise vergessen hatte, dass er jetzt weg ist. Weil es dann doch so gut lief und so interessant war, dieser Umbruch. Und dass ich dann erst nach ein paar Tagen wieder dachte, ja stimmt, Pavel spielt jetzt bei Prag, hat übrigens auch getroffen. Bei Kramaric werden wir lange brauchen, uns an der TSG ohne ihn zu gewöhnen. Das gleiche gilt bei Baumann auch. Und das sind schon Faktoren, die das Team um Ilse auf dem Schirm haben muss. Trotzdem kann ich es mir vorstellen. Aber Jonas, ich sag's dir ganz klar, es kommt darauf an, wie die Saison läuft. Ja. Wenn Kramaric so spielt wie gegen Frankfurt regelmäßig, dann ist ja klar. Dann werde ich hier auch schweren Herzens sitzen und sagen, okay, Kramaric ist richtig teuer. Damar ist mindestens auf dem gleichen Niveau momentan. Es fällt mir schwer, aber vielleicht beendet Kramaric die Karriere, ist ja dann auch schon 35 oder geht nochmal ein Jahr woanders hin. Ich glaube aber, dass Kramaric eine sehr solide Saison spielen wird. Keine Top-Saison, aber eine absolut solide Saison.
Glaube ich auch. Nur ich glaube, dass am Ende des Jahres eine Entscheidung anstehen wird. Und das ist, also ich ziehe jetzt Parallelen zu einer Entscheidung, die Olli Baumann schon ganz oft für sich gewonnen hat. Und bei Olli Baumann, Torwart ist immer noch eine andere Ebene. Ein Torwart kann, siehe Manuel Neuer, auch noch mit 40 absolut top sein. Ma? Sagen wir mal bei Baumann vielleicht 38. Ne? Manuel Neuer ist dann schon der Beste aller Zeiten.
Er blutet, er taumelt und steht doch wieder auf. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 in Rio. Gezeichnet, aber unerschütterlich. Diese Bilder machten ihn zur Legende. Doch der Weg dahin, der war lang. Vom frechen Lausbub mit wilden Frisuren und Eskapaden über bittere Niederlagen, wie zum Beispiel das Finale daheim, bis hin zum Anführer, der Bayern zum Triple-Sieger machte und Deutschland zum Weltmeister. Die ganze Geschichte von Bastian Schweinsteiger, der blutige Weg zur Legende, hört ihr jetzt in den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir hatten viele junge Torhüter, die dann später auch richtig, richtig gut wurden. Siehe jetzt Kobel in der jüngeren Vergangenheit.
Castells auch.
Genau. Und wir haben uns immer für Olli Baumann entschieden und haben dann den Jungen mit Potenzial gehen lassen. Ne? Und Gleiches könnte Ende des Jahres auch wieder mit Luca Philipp passieren, mit Noll, der jetzt gerade bei Hannover Stammspieler ist, die vielleicht aufsteigen. Hannover macht es ja gut. Also Baumann hat schon ganz oft diese Entscheidungen dann für sich entschieden. Und wir haben gesagt, wir gehen weiter mit Baumann. Kramaric ist halt ein Feldspieler. Und dann kommt irgendwann die Ebene, wo man sagt, okay, André, du bist jetzt vielleicht nicht mehr unser absoluter Stammspieler. Und dann wird vermutlich auch zum Großteil André selbst entscheiden. Gehe ich den Weg weiter, nehme ich vielleicht den Konkurrenzkampf an und zeige nochmal allen, dass ich auch mit 35, 36 der Beste bin. Oder sage ich, nee, ich will weiterhin Stammspieler bleiben und ich gehe vielleicht nochmal irgendwo anders hin. Ich glaube, da hat auch dann am Ende André viel mitzuentscheiden. Hoffe ich mal zumindest für ihn.
Ja, hoffe ich auch. Und ich glaube, auch ein vierter Punkt spielt auch noch eine Rolle. Die Pavel-Entscheidung konnte man auch deswegen indirekt rechtfertigen, weil die Saison so scheiße lief. So nach dem Motto, jetzt braucht es den Umbruch, jetzt brauchen wir Jüngere. Das hat ja Schicker auch in einem YouTube-Video gesagt, die klare Vorgabe von allen Seiten war auch Verjüngung. Dieses Argument zieht jetzt nicht mehr. Wir sind massiv verjüngt. Wir haben eine sehr junge Elf, eine sehr junge Startelf. Und da ist jetzt der eine, der Kramaric, dann nicht mehr der, der den Unterschied macht. Zumal ja auch noch Jüngere danach kommen, wie ein Gendrey, der ja dann wahrscheinlich Kufal wieder verdrängen soll, mutmaßlich zumindest. Und so eine harte Entscheidung kannst du auch dann leichter fällen, wenn du merkst, die bringen es ja nicht mehr. Wenn wir jetzt wirklich, wie wir ja getippt haben, 8er, 9er werden, massive Verbesserungen im Vergleich zur letzten Saison und wir spielen wieder Fußball, der zumindest zum Teil begeistert, dann wird es schwieriger zu rechtfertigen. Aber ich glaube, das ist jetzt viel Zukunftsmusik.
Genau. Also schreibt uns da gerne mal eure Meinung dazu, aber wir können jetzt zumindest Stand jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Ich hoffe, wir haben jetzt ausreichend auf die Frage eingegangen. Dann können wir jetzt ein bisschen auch in die Zukunft blicken. Nämlich, was wir kurzfristig sagen können, ist, wir spielen jetzt in Berlin gegen Union. Und um mal kurz den Switch zu finden, wir denken, glaube ich, schon beide, dass auch Kramaric da wieder in der Startelf stehen wird, oder?
Wie gesagt, ich hatte den Gedanken, dass er es nicht tut und habe dann gesehen, wie er in der Nationalmannschaft gespielt hat und würde jetzt auch, wenn es um Leben oder Tod geht, würde ich sagen, Kramaric kriegt nochmal die Chance. Ich will nur eine Sache sagen, Chris Ilzer hört ja bestimmt diesen Podcast. Wenn es nicht laufen sollte gegen Berlin, 70. Minute 0-0, lass doch mal beide nebeneinander spielen. Ich erhoffe mir da schon, nicht gegen jeden Gegner. Das kann auch sein, dass es dann zu Chaos führt. Aber das ist schon geballte Kreativität, die dann auf dem Platz stehen würde.
Ich weiß auch nicht, wenn es eng wird, ne? Also der Unterschied zwischen einem Top-Spieler und einem nahezu Weltklasse-Spieler entscheidet sich auch immer dann in Drucksituationen. Ne? Und ein André Kramaric in einer finalen Situation in den letzten 10 Minuten nicht mehr auf dem Platz zu haben, weil ein André Kramaric ist schon jemand, wenn der 1:1 vor einem Torwart steht, dann ist er vielleicht ein bisschen ruhiger als vielleicht noch ein junger Spieler. Also ein André Kramaric ist zu jeder Zeit in der Lage, ein Spiel zu entscheiden. Und das dann jedes Spiel ab der 70. nicht mehr auf dem Platz zu haben, ist vielleicht auch ein Wagnis. Und also lieber mal vielleicht an die Weltklasse im Abschluss von André Kramaric glauben, und ihn vielleicht, wenn er dann nicht mehr so kann, ab der 70. auch einfach mal vorne reinzustellen. Ne? Er wechselt ja eh immer Aslani oder Lempele aus. Dann stell doch einfach mal einen Kramaric noch für die letzten 10 Minuten vorne rein. Ne? Oder irgendwie sowas. Weil wenn eine Flanke kommt und er kann den Volley nehmen, dann würde ich da jeden Tag am liebsten Kramaric hinstellen und keinen anderen Spieler. Das ist schon so.
Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Also, wir gehen davon aus, dass wir, würde ich sagen, eine ähnliche Aufstellung wieder sehen. Die spannende Frage wird natürlich sein, rückt so ein Haidari jetzt rein? Ich glaube schon. So stark war die Leistung des Teams nicht. Also wahrscheinlich wird Chavez Platz machen für Haidari, der ja auch schon 20 Minuten spielen durfte. Und sonst hoffe ich natürlich wieder auf Bucher. Und dann haben wir wieder eine Mannschaft, die da auf jeden Fall Chancen hat gegen Union Berlin, die ja eigentlich wieder so ein bisschen spielen wie unter Urs Fischer jetzt, unter dem neuen Trainer Baumgart, viel Intensität und so weiter und so fort. Der Unterschied ist vielleicht, wenn so eine Mannschaft wie Berlin jetzt zurücklegt oder 0-0, dann versuchen sie schon ein bisschen fußballerischer als noch unter Urs Fischer, wo es ja dann wirklich so war, 0-0 in der 88. egal, wir bleiben entspannt und hoffen auf unsere Eckballstärke. Ganz so krass ist es nicht mehr unter Baumgart, aber wird schon ein schwieriges Spiel. Was mir aufgefallen ist, Jonas, und ich hoffe, das ist ein Vorteil für uns, Union Berlin hatte ich immer so als schnelle, tempostarke Mannschaft auf dem Schirm. Nee. Weißt du, wer da spielt auf den entscheidenden Positionen?
Ja, links. Trimmel und Sko.
Trimmel und Sko. Und vorne drin Ansar, Stoßstürmer 1,97 und Illich 1,90. Sie können natürlich Leute reinbringen wie Derek Köhn oder Oliver Berg, aber das wird schwierig, da jetzt krassen Umschaltfußball zu spielen, würde ich sagen. Auch so ein Haberer und Kedira spielen ja eher Standfußball, würde ich sagen.
Ja, also ich muss jetzt auch sagen, Ferndiagnose ist jetzt schon auch erstmal, dass ich jetzt nicht, dritter Spieltag ist immer schwer zu sagen. Ich weiß, sie haben das erste Spiel gewonnen gegen den VfB Stuttgart, ne? Gut ab erstmal. Ja. Dann natürlich aber auch 3-0 verloren gegen Dortmund. Ich muss schon sagen, ne, ich hoffe, dass es mir nicht auf die Füße fällt. Ich habe dieses Jahr jetzt keine große Angst vor Union. Also ich glaube nicht, dass Union jetzt so eine Wundersaison wie vor ein paar Jahren wiederholen wird. Nee, nee. Ich glaube eher, dass Union dann am Ende doch lange vielleicht so ein bisschen im Abstiegskampf mit dabei sein wird und dann vielleicht auf Platz 14, 15 irgendwo sich einpendeln wird. Gerade auch mit so einem Trainer wie Steffen Baumgart. Ich glaube nicht, dass sie absteigen, wirklich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass sie fußballerisch da hier Bäume ausreißen. Ich habe keine große Angst vor denen. Ich glaube nicht, dass sie spielerisch gut genug sind, um jetzt gegen uns das Spiel zu machen. Und wie du richtig sagst, individuell sehe ich da auch jetzt nicht die Einzelspieler, die jetzt vielleicht Frankfurt hat, um uns da irgendwie unter Bredouille zu bringen. Ne? Ein Ansa, das ist ein Zweitligaspieler, der kommt jetzt gerade von Paderborn. Ja, der hat zweimal getroffen jetzt gegen Stuttgart. Ja, aber das könnte auch so ein bisschen so ein One-Hit-Wonder gewesen sein. Einziges Problem ist natürlich, ja, das sehe ich auch, ich würde natürlich auch lieber in Sinsheim spielen. In Berlin zu spielen, an der alten Försterei, das ist einfach eklig. Die werden kämpfen, die werden sich hinten reinstellen. Das wird kein attraktives Spiel und es wird sehr, sehr schwer für uns sein, ein Tor zu schießen. Wir müssen damit rechnen, dass Union Berlin einfach sehr, sehr lange versuchen wird, dieses 0:0 zu halten.
Garantiert, ja. Aber, was mir da Hoffnung macht, sind die langen Bälle, die wir jetzt einstreuen und die auch ganz gut kommen. Gerade auch zum Beispiel über so ein Abdullah. Das hat ja auch zu diesem Abseitstor geführt, wo Lemperle, glaube ich, nur mit dem großen Zeh im Abseits stand. Mhm. Ein Gedanke vielleicht noch, ich weiß nicht, wie unsere Hörer jetzt Union Berlin abgespeichert haben. Diogo Leitsch ist wohl keine Option mehr. Der war, habe ich gelesen, Jonas, wochenlang nicht im Training, weil er verhandelt hat und ist jetzt halt nicht fit. Aber steht noch bei Union Berlin unter Vertrag. Das ist irgendwie Wahnsinn. Also natürlich könnte er spielen, aber er hat massiven Trainingsrückstand. Und das ist ja schon ein wichtiger Spieler gewesen. In der letzten Saison hat 30 Spiele gemacht. Und wenn er spielen sollte, dann quasi ohne gespielt zu haben, irgendwelche Punktspiele und ohne ordentlich mittrainiert zu haben.
Ja, und deswegen denke ich auch nicht, dass er spielen wird.
Nee. Doki wird der Abwehrchef sein und ansonsten werden wahrscheinlich wieder, das war nämlich bisher immer die Aufstellung, Querfeld und Rothe spielen und es tut mir leid, macht mir keine Angst.
Nee, ist so. Also Rothe ist mit Sicherheit sehr talentiert, das ist ja da auch in der Dortmunder, lange bei Dortmund da gewesen. Ne? Das ist in meiner Erinnerung eigentlich auch eher ein Linksverteidiger gewesen, zumindest bei seiner Dortmunder Zeit. Klar, ist groß mit 1,93, aber nein, das sind auf keiner Position haben die einen Spieler, wo ich sage, oh, da musst du aber besonders darauf gucken. Das klingt jetzt vielleicht abgehoben, es kann uns auch auf die Füße fallen und Chris Ilzer sollte das bestimmt in seiner Ansprache auch nicht genauso kommunizieren wie ich gerade, aber ich in meiner Position darf das.
Ja.
Union Berlin ist auf jeder einzelnen Position unteres Mittelmaß und meiner Meinung nach auch auf der Trainerposition.
Ja, würde ich auch sagen. Trotzdem kann es natürlich nach hinten losgehen, aber dann würde es halt an bestimmten Sachen liegen, dass wir zum Beispiel ein schlechtes Pressingverhalten zeigen, dass wir zum Beispiel nicht entschlossen genug in die Zweikämpfe gehen und so weiter und so fort. Aber an einem guten Tag, und den hatten wir gegen Leverkusen und den hatten wir zum Teil auch gegen Frankfurt, denn Frankfurt und Union Berlin sind überhaupt nicht vergleichbar, dann sollten wir da auf jeden Fall mit Punkten wieder nach Hause fahren. Ich muss aber auch sagen, Jonas, bei einem 1-1 darf man, glaube ich, nicht frustriert sein gegen so eine Mannschaft.
Nee, aber dann ist es eben dieses, dass wir auswärts gespielt haben. Also wer das Spiel jetzt in Sinsheim, weil das ist krass, Union Berlin hat wirklich eine ganz andere Handschrift, wenn die daheim spielen. Das ist schon seit Jahren so und jetzt mit Steffen Baumgart natürlich noch ein bisschen vermehrt. Aber das ist einfach so, dass die daheim einfach viel, viel stärker sind. Haben ja auch daheim gewonnen gegen Stuttgart und auswärts dann gegen Dortmund sind sie unter die Räder gekommen. Ganz so wie Dortmund werden wir jetzt wahrscheinlich nicht dominieren, aber dennoch ist es schon so, wir können uns darauf einstellen, dass wir da über 60% Ballbesitz haben werden. Aber es wird auch einfach eklig.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt gucke ich gerade noch mal ganz kurz, ob wir hier noch was auf dem Zettel haben. Ja, Jonas, eine Sache sollten wir vielleicht noch ganz kurz ansprechen. Wir haben sogar eine Nachricht dazu bekommen und es ist irgendwie schon von einer gewissen Relevanz. Du erinnerst dich bestimmt an dieses Statement. Das kam relativ kurz, nachdem Wittmann Stadionverbot erhalten hat, und zwar, dass alle Beteiligten im Verein zusammenstehen, hinter den Entscheidungen stehen und so weiter, auch mit Foto von Hopp, bla 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 und so weiter und so fort. Und da dachten wir, ah ja, ganz gut. Und jetzt kam doch relativ überraschend, Leon hat uns auch darauf hingewiesen, ein Interview raus von Dietmar Hopp, in dem er erstmal dramatisch erzählt, dass er fast an einer Herzerkrankung gestorben wäre vor 3 Jahren. Aber er äußert sich halt auch relativ klar gegenüber dieser Entscheidung der Geschäftsführung, Roger Wittmann nicht mehr ins Stadion zu lassen. Und ich habe es rausgesucht, er bezeichnet das eben tatsächlich als Schweinerei und sagt in dem Zusammenhang auch, naja, er konnte ja nichts machen, er hat nur 49% der Stimmen, weil wir ja mittlerweile ein 50-plus-1-Club sind. Mhm. Und das ist natürlich was, was manche Medien behaupten, wie zum Beispiel die Frankfurter Rundschau, was nochmal Unruhe in den Club bringen könnte. Wie blickst du auf die Sache?
Ich kann tatsächlich Dietmar Hopp verstehen. Muss ich ehrlich sagen, weil, keine Ahnung, ich saß jetzt mit beiden, auch mit Roger Wittmann, noch nie am Tisch und habe mich mit ihm unterhalten, was das für ein Typ ist, ob man sich mit dem gut unterhalten kann oder hab mit dem eine Runde Golf gespielt. Ich glaube, das ist eher so das Metier, wo diese Männer unterwegs sind. Keine Ahnung, deswegen kann ich da nicht sehr viel zu sagen. Ich glaube, die Motivation von Dietmar Hopp, der sich ja offensichtlich sehr gut mit Roger Wittmann versteht, ist eher, Roger Wittmann hat in den letzten Jahrzehnten so viel auch Positives bei der TSG bewirkt, jetzt so eine 180-Grad-Wendung zu machen und ihn quasi sogar hier als rotes Tuch des Vereines zu bezeichnen, das ist fast schon Rufmord, ne? Wenn du überlegst, was er eigentlich auch Positives für den Verein bewirkt hat. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Also man muss jetzt hier nicht sagen, Roger Wittmann ist eine Legende oder was auch immer, nur weil er da ein paar Spieler zu uns geschifft hat. Das ist finanziell auch sehr, sehr gut gelaufen für ihn persönlich als Berater. Aber jetzt dann zu sagen, so und auf einmal darf er nicht mal mehr sich im Stadion blicken lassen, das geht mir vielleicht auch wirklich einen Schritt zu weit. Aber wie gesagt, ich stecke in der Thematik da auch nicht hundertprozentig drin. Das ist jetzt einfach nur mal meine Einschätzung, dass ich es menschlich verstehen kann, dass Dietmar Hopp es nicht so gut findet. Ne, man hätte ja auch einfach sagen können, man arbeitet nicht mehr mit ihm zusammen, aber dann gleich so einen radikalen Schritt zu gehen, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass es Unruhe in den Verein bringt, aufgrund dessen, dass ich glaube, dass Dietmar Hopp aufgrund auch seines Alters tatsächlich sich mittlerweile einigermaßen zurückhält und da auch jetzt nicht keine große Nummer daraus macht. Ne? Dass er im Interview jetzt vielleicht seinem Freund Roger Wittmann da so ein bisschen den Rücken stärkt, ist ja das eine, aber das kann man dann als Führungsetage dann auch schnell vergessen und weiter geht's. Also das ansonsten, um Unruhe da entstehen zu lassen, müsste Dietmar Hopp, der ja scheinbar der Einzige ist, der nicht für diese Entscheidung war, jetzt aktiv schinkern und dagegen arbeiten. Und das wird er nicht tun. Er wird das jetzt akzeptieren, wird auch sagen, das ist nicht seine Entscheidung gewesen, aber dann ist auch gut.
Ne? Er hat das auch genauso gesagt vor einigen Tagen, dass er sich nicht wehren kann und dass er es deswegen akzeptieren muss. Aber klar, genau. Es widerspricht sich mit der Aussage einige Tage vorher, wo alle sagen, wir stehen uneingeschränkt hinter allen Entscheidungen der Clubführung. Naja, aber sehe das wie du. Vielleicht muss man ganz kurz eine Sache ansprechen, weil Wittmann ist natürlich schon so Zielscheibe geworden und ich würde sagen, schon auch zu Recht. Aber viele kennen vielleicht den Begriff Framing. Das heißt, man nimmt ein Thema oder eine Sache und kann ja gezielt auswählen und einzelne Aspekte betonen oder auch nicht betonen und es dadurch positiver oder negativer darstellen. Ich könnte Wittmann jetzt auch positiv darstellen, indem ich sage, Wittmann ist der Mann, der uns die Joel Linton-Kohle rangeschafft hat. Wittmann ist der Mann, der uns die Rutter-Kohle rangeschafft hat. Wittmann war beteiligt am Wechsel von Schicker zu uns, schreibt die Frankfurter Rundschau. Schicker ist gerade sehr beliebt, gerade in der Fanszene. Und so weiter und so fort. Ich könnte diese Sachen betonen, Jonas, oder eben die negativen Sachen. Beide könnte ich betonen. Und ich finde es auch logisch, dass Dietmar Hopp, der ja offensichtlich persönlich befreundet ist mit Wittmann, eher die positiven Sachen sieht. Ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Hopp sagt, Wittmann hat alles richtig gemacht. Aber ich bin mir sicher, dass Hopp sowas in die Richtung denkt wie, der hat so viel Gutes gemacht, natürlich gerade er mal in die Scheiße gegriffen.
Mhm.
Ja. Und das kann ich aus freundschaftlicher Sicht verstehen. Wir blicken alle auf Freunde etwas milder als auf Leute, die wir vielleicht nicht kennen.
Ja, sehe ich genauso, ne? Und es wäre ja auch, wie gesagt, einfach ein Unterschied, ob man sagt, man arbeitet jetzt nicht mehr mit ihm zusammen oder man geht eben so einen Schritt und versucht ihn dann quasi noch, in Anführungszeichen, so ein bisschen in den Dreck zu ziehen, indem man sagt, boah, nee, den wollen wir gar nicht mehr in unserem Stadion haben. Ne? Damit distanziert man sich ja komplett von allem, was er je getan hat. Und so einfach möchte ich es mir nicht machen. Weil, sind wir mal ganz, ganz ehrlich, am Ende hat dann jeder Rotär auch abgefeiert. Wer weiß, ob wir den je gesehen hätten bei uns. Ne? Das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Dieses ganze Rogon-Ding. Das ist ein Geben und Nehmen. Und da bin ich ein großer Freund davon, nicht einfach drauf zu hauen, sondern auch mal realistisch den modernen Fußball zu beobachten und zu sagen, okay, genauso wie es auch bei diesem ganzen Saudi-Geld ist. Ne? Da sagen auch immer alle, scheiße, wir wollen das Saudi-Geld nicht. Aber dann, wenn auf einmal ein Riesenspieler bei uns ist und, keine Ahnung, auf einmal bist du Newcastle und spielst Champions League, dann finden es alle wieder geil. So funktioniert die Welt halt nicht. Ne? Man muss immer sagen, okay, das sind halt einfach persönliche Menschen, die davon auch profitieren und auch Geschäftsmänner sind. Wir profitieren davon, aber es kann natürlich auch nicht alles rundlaufen. Und deswegen ist es einfach ein wahnsinniges, schwieriges Thema. Du kannst nicht sagen, wir wollen hier den ganzen Kommerz und diese ganze kapitalistische Scheiße nicht, aber dann kaufst du dir ein Rotär-Trikot. Es ist so ein bisschen einfach ein sehr, sehr schmaler Grat.
Ja, und das ist aber auch eine Geschichte, die sich auch durch die Fußball-Bundesliga mittlerweile durchzieht.
Komplett.
Wo einfach dann einzelne zum Beispiel Firmen, Clubs derart pampern, wie zum Beispiel VW oder die Bayer AG, bei Bayern ja auch die ganz lukrative Verträge abgeschlossen haben, auch in Richtung Nahe Osten, sag ich mal, die du durchaus kritisieren kannst und so weiter und so fort. Aber ja, also ich kann nochmal, wie gesagt, die Kritik der Fans verstehen. Ich verstehe auch Hopps Reaktion. Jetzt kann man natürlich sagen, warum sagt Hopp das öffentlich? Weiß ich nicht, aber der Punkt ist halt, selbst wenn es ein bisschen Unruhe reinbringt, dann wird die ganz schnell verpuffen, weil die grundsätzliche Situation gerade wirklich, wirklich gut ist. Und das ist halt wirklich sehr, sehr erfreulich. Die Mannschaft, die jetzt so neu zusammenspielt, Jonas, das ist eine Siegermannschaft. Die gewinnen fast immer zusammen. Die haben in der Vorbereitung nur gewonnen, die haben jetzt das Testspiel gegen den Karlsruher SC gewonnen. Die haben jetzt mal gegen Frankfurt verloren, naja. Aber weißt du, was ich meine? Die haben einen ganz anderen Blick auf sich selbst und ja, vielleicht auch auf Ilzer. Wir wissen alle, dass es da in der letzten Saison Unstimmigkeiten gab, dass auch manche Führungsspieler sich vielleicht dachten, was ist denn das für einer da mit seiner Kochschürze, mit seinem Dildo oder ähnliches. Aber auch das hat sich mutmaßlich gedreht. Die Mannschaft wird mit Sicherheit hinter dem neuen Team stehen, weil wieso auch nicht, es läuft ja.
Ja, genau. Und vielleicht noch abschließend, und das ist auch wirklich eine Sache, nochmal die Empfehlung, wirklich diese Bayer Leverkusen-Doku sich anzugucken als
Fußballfan. Wie heißen die und wo kann man die sehen?
Amazon Prime.
Okay.
Da ist auch das, was über allem steht, ist ja logisch, das haben sie auch immer gesagt. Jeder, der da vor der Kamera saß, nachträglich und interviewt wurde, hat gesagt, man hat von Minute 1 an gespürt, dass Xabi Alonso da eine Gemeinschaft geschafft hat. Ne? Das wird immer gesagt. Und es ist auch einfach so. Das sind Menschen. Du kannst am Ende die geilsten Spieler der Welt zusammenwürfeln. Wenn die sich nicht verstehen und wenn die nicht Späße miteinander machen, dann werden die nicht gewinnen. Das ist einfach so und deswegen kommt es ganz, ganz darauf an, dass man einfach ein guter Verwalter ist als Trainer. Ne, der sagen kann, okay, heute spielst du vielleicht mal nicht, aber das hat den und den Grund und ich baue trotzdem auf dich. Du darfst einfach nicht dafür sorgen, dass du zu viel Unzufriedenheit im Kader hast und das ist eigentlich das ganz, ganz Wichtige. Und das können wir natürlich Stand jetzt, sieht es ganz gut aus, aber das können wir Stand jetzt ja natürlich noch nicht so gut bewerten, ob Ilzer wirklich jemand ist, der das aktuell schafft. Aber momentan sieht es zumindest sehr danach aus.
Ja, sehr interessant. Und dann will ich vielleicht jetzt zum Abschluss auch noch kurz zwei Cook-Empfehlungen hinterher schieben, wer gerade noch, ich weiß ja nicht, Semesterferien hat, Schulferien hat oder einfach was sucht für nach dem Feierabend. Du hast ja schon diese Bayer Leverkusen-Doku empfohlen. Was ich sehr interessant fand, war Staffel 2 von der Doku-Serie Unparteiisch in der ARD-Mediathek, wo verschiedene Schiedsrichter beobachtet werden und wo man einfach auch mal sieht, was das für ein Knochenjob ist, die da wirklich auch Meter machen ohne Ende im Schnitt, auch auf 11 Kilometer kommen in 90 Minuten, ja auch nicht ausgewechselt werden können und übrigens auch ja permanent aufs Ohr geschrien bekommen. Die stehen ja in Kommunikation mit dem Kölner Keller, aber auch mit den beiden Linienrichtern und da wird permanent aufs Ohr gebrüllt und aufs andere Ohr wird dann gebrüllt von den Spielern oder mittlerweile nur noch von den Kapitänen. Schon auch sehr spannend und die zweite Empfehlung, auch ganz interessant, ZDF-Mediathek Always Hamburg. Da geht es um die letzten zwei Jahre des HSVs, wo es ja erst wieder nicht so aussah unter Tim Walter und dann Baumgart, als würde es nach oben gehen und dann doch eben nach oben ging. Und also alle Leute, die so in unserem Alter sind oder älter, werden wissen, wie eindeutig der HSV eigentlich ein Erstligateam ist und wie bitter das für diese Stadt war, dass die, glaube ich, 7 Jahre in Folge zweite Liga gespielt haben.
Ja. Und ich finde, David, um sowas zu gucken, muss man auch gar nicht Fan oder Sympathisant von diesem Verein sein, sondern ich glaube, das ist auch einfach ein Mehrwert für jeden Fußballfan, weil man in Ansätzen so ein bisschen versteht, wie so ein Verein funktioniert, wie Entscheidungen getroffen werden, dass es wirklich am Ende vom Tag einfach nur Menschen sind, die dann halt auch einfach mal, ja, Entscheidungen treffen, wie in jeder anderen Firma auch.
Du siehst zum Beispiel beim HSV, das ist auch sehr spannend, ohne jetzt viel spoilern zu wollen, wie einer der wichtigsten Spieler der letzten Zweitligasaison zu spät zur Teambesprechung kommt. Und ich glaube, es handelt sich nur um 3 Minuten. Und man sieht dann auch, wie der Trainer Merlin Polzin damit umgeht und gleichzeitig eine Sanktion verhängt, aber das auch irgendwie sehr, sehr menschlich verkauft. Ich sage jetzt auch mal nicht, um welchen Spieler es genau geht, aber wenn euch das sowas interessiert, dann schaut mal rein. Und ansonsten sind wir ja auch wieder nächste Woche für euch da, nicht Jonas?
Genau, das ist auch übrigens super interessant, nur ganz kurz, weil wir in Plauderlaune sind, da habe ich auch was gesehen. Hansi Flick, aktueller Trainer von Barcelona, der bringt, ist ja auch erfolgreich, bringt momentan bei Barcelona eine ja, sehr disziplinierte deutsche Ebene in das Ganze. Und zwar ist der sehr, sehr strikt, was sowas angeht. Kommt jemand zu spät zu irgendeiner Besprechung, wird es sofort sanktioniert. Ne? Und da hat Toni Kroos, ne, ein Spieler, der quasi zur besten Zeit ever bei Real Madrid ein Führungsspieler war, gesagt, unter Ancelotti, in der Zeit bei Real Madrid, hätten die Spieler gelacht, wenn Ancelotti so streng gewesen wäre. Ne? Also da merkt man, viele Wege führen nach Rom. Du kannst als Hansi Flick erfolgreich sein, wenn du sehr straight bist. Du kannst aber auch, wenn du halt ein Ancelotti bist, und ich glaube das auch, Ancelotti war halt wahrscheinlich so ein bisschen laissez-faire, hat aber die Spieler auch erreicht und hat das stärkste Real Madrid aller Zeiten entwickelt.
Und das ist einfach super interessant. Rekordsieger der Champions League, ne? Rekordsieger der Champions League ist Ancelotti.
Genau, und das ist einfach super interessant, dass einfach ein Trainer am Ende vom Tag zu den Spielern und zum Verein passen muss. Weil wir wissen alle noch, mit der gleichen Einstellung ist Ancelotti bei Bayern München schon, ja sagen wir jetzt mal, für seine Verhältnisse gescheitert. Einfach nur echt interessant zu beobachten, dass ein Top-Trainer nicht immer ein Top-Trainer für jeden Verein ist.
Absolut, und damit sind wir ja fast wieder beim Anfang der Folge mit Ten Hag und können jetzt eigentlich guten Gewissens hier abschließen und wünschen uns allen, würde ich sagen, ein schönes Fußballwochenende. Danke dir, Jonas, für die Folge.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.